Die alten Ägypter, die haben ja viele Tiere verehrt, unter anderem auch Paviane. Dabei kamen die in Ägypten überhaupt nicht vor. Und das hat die Archäologie auf eine sehr, sehr spannende Suche geführt, um die es heute bei uns geht.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Ja, wer Paviane schon mal in Zoo gesehen hat, das sind also diese Affen mit dem großen roten Hintern, der weiß, die können ganz schön aggressiv werden, da zum Beispiel auf dem Affenfelsen im Zoo und dort, wo sie in freier Wildbahn leben, nämlich vor allem in den Ländern Subsahara-Afrikas, da gelten Paviane deshalb auch als gefährlich und sogar als lästige Plage, gar als Schädling sozusagen, denn die kommen auch gerne mal und fressen Bauern zum Beispiel die Ernte weg oder überfallen eine Familienfeier und machen sich über das Buffet her. Ganz anders ist man mit Pavianen allerdings im alten Ägypten umgegangen. Da wurden die regelrecht verehrt. Man findet zum Beispiel heute Statuen oder sogar mumifizierte Paviane. Und das ist insofern erstaunlich, als dass Paviane in Ägypten überhaupt nicht vorkommen. Die leben da gar nicht. Wie kam es also dazu? Darum geht's im aktuellen Spektrum-Magazin. Und wir sprechen darüber mit Redakteurin Karin Schlott. Hallo Karin.
Hallo Marc.
Karin, als ich erfahren habe, dass wir über Pavianen sprechen, da musste ich erstmal lachen, weil mir hat wirklich mal ein Pavian eine Pizza geklaut. Das ist kein Witz, das war auf einem Rastplatz in Namibia, da habe ich mal eine Zeit lang gearbeitet. Und ich war schön auf der Mittagspause, habe mir da an der Raststätte eine Pizza geholt, war eine lange Fahrt und ich habe einmal nicht aufgepasst, war glaube ich kurz auf Toilette oder so, ließ sie da so auf dem Tisch liegen und zack, war die weg. Und ich konnte dem Pavian dabei zugucken, wie er sich diese Pizza wirklich dann auf dem Zaun da saß und sich diese Pizza reingefahren hat. Und wer die Tiere schon mal gesehen hat und auch sieht, wie kräftig die sind und sich die Zähne anguckt, der weiß, ich habe mir die natürlich nicht zurückgeholt, sondern habe mir dann eine neue gekauft.
Das ist eine ziemlich witzige Geschichte. Also zum Glück, ich bin selbst Pavian noch nicht begegnet, aber du hast es ja jetzt schon angedeutet. Die können wohl ziemlich kräftig zubeißen und man sollte dann lieber auf so eine Pizza verzichten, als dann das Gebiss eines Pavians zu spüren zu bekommen und sich womöglich ganz stark zu verletzen.
Gut, Karin, ich habe es gerade schon gesagt, in vielen Regionen Afrikas, da sieht man die Tiere eher als lästigen Schädling, eben wegen Geschichten, wie ich sie gerade erzählt habe oder weil die da wirklich dann die Ernte erbeuten. Ganz anders war das offensichtlich im alten Ägypten und euer Artikel in Spektrum, der beginnt mit EA6736. Das ist eine Inventarnummer in einem Museum und da geht es um eine Mumie und zwar keine menschliche. Worum handelt es sich denn und was sagt uns das?
Genau, EA6736 oder vielleicht, wie es dann in der Landessprache heißt, EA6736. Das ist eine Inventarnummer und zwar eines mumifizierten Pavians und der befindet sich heute im British Museum in London. Und dass es sich tatsächlich um einen solchen Primaten handelt, das hat eine Röntgenaufnahme bestätigt. Die hat nämlich das achttypische Skelett eines Pavians gezeigt. Genauer gesagt, eines Pavians der Art Papiohamadryas. Und das ist so ein sogenannter Mantelpavian. Und man weiß, dass diese Mumie im British Museum ursprünglich aus einem Tempel in Theben stammen soll. Und Theben, das liegt beim heutigen Luxor und das ist im Süden Ägyptens. Und dass man jetzt so ein Tier damals, das muss vor ungefähr 3000 bis 3500 Jahren passiert sein, also dass man dieses Tier dann einbalsamiert und mumifiziert hat, das ist jetzt erstmal nicht so überraschend, denn du hast schon angedeutet, die alten Ägypter, die verehrten zahlreiche Tiere als göttliche Erscheinungsformen und dazu gehörten eben auch die Paviane und diese Tiere wurden auch mumifiziert und man hat sie in Heiligtümern niedergelegt, man findet sie aber auch in Grabstätten. Und bei diesen Pavianen ist jetzt eine Sache ganz interessant, dass die Ägypter nicht alle Arten oder irgendeine Art von Paviane verehrt haben. Also heute unterscheidet man 6 Arten von Pavianen und im alten Ägypten, das belegen Funde, gab es 2 oder kamen dann 2 vor. Und zwar dieser Papiohamadryas, den Mantelpavian, den habe ich schon kurz erwähnt. Und der Papioanubis, das ist der Anubis-Pavian oder auch grüner Pavian genannt. Es ist aber jetzt so, dass im kultischen oder religiösen Kontext im alten Ägypten kommen nur diese Mantelpaviane vor, also dieser Papiohamadryas. Und entsprechend findet man den auch recht häufig in der ägyptischen Kunst und dann auch in Darstellungen aus fast allen Epochen. Und das heißt für Ägypten immerhin einen Zeitraum von mehr als 3000 Jahren. Und die älteste Darstellung, die ist auch rund 5200 Jahre alt. Das ist eine Statue, die ist so einen halben Meter hoch und die zeigt so einen hockenden Pavian, der hat so die Pfoten zwischen den Hinterpfoten gestellt und die stammt aus der Zeit des Königs Narma. Und Narma war vermutlich der erste Herrscher oder erste König über ganz Ägypten. Und noch eine andere Darstellung, die auch eigentlich recht prominent ist, die ist ein bisschen jünger, die ist so 3400 Jahre alt und die befindet sich in dem berühmten Grab von Tutanchamun im Tal der Könige. Und zwar in der Grabkammer, da ist an einer Wand, da sind auch so zahlreiche hockende Mantelpaviane dargestellt. Natürlich fragt man sich, was machen die denn da und was haben die Ägypter eigentlich in diesem Tier gesehen? Und man weiß, dass die Ägypter den Pavian als Verkörperung eines Gottes verehrt haben, und zwar des Gottes Thoth. Und dieser Thoth war wiederum, wenn man das mal ganz grob bezeichnen will, eine Gottheit, die man für zuständig für Wissen und für Weisheit, aber auch für die Schreibkunst gesehen hat. Und wichtig dabei ist auch, dass Thoth, jedenfalls in der Vorstellung der Ägypter, dem Sonnengott nahe stand. Also man hat in diesem Thoth und dann auch in dieser Verkörperung als Pavian den Sohn des Sonnengott Re gesehen.
Karin, ich fasse mal kurz zusammen. Wir haben die alten Ägypter und die verehren viele Tiere so als gottgleich oder irgendwelche Wiedergeburten von Göttern oder was auch immer. Also ich erinnere mich da zum Beispiel noch so ein bisschen irgendwie an Anubis, ne? Das war dieser Totengott, da war irgendwie so ein Schakal immer zum Beispiel oder so. Oder dann gab es noch irgendwie sowas mit einem Greifvogel, Falke oder sowas, ne? Irgendwie Himmelsgottheit Horus oder so. Also unter anderem fällt darunter jetzt der Pavian in dieser ägyptischen Götterwelt, aber der ist eben als einziges von diesen Tieren, was da verehrt wird, nicht am Nil in Ägypten heimisch. Und da fragt man sich natürlich, du hast es gerade schon gesagt, Frage A, wie kommt es dazu, dass die den verehren? Und wie kommt der dahin, in Anführungszeichen? Und B, wenn es da zwei Arten gibt, wieso wird eigentlich nur die eine verehrt? Und an diesen beiden Fragen rätselt die Archäologie jetzt seit längerem herum. Und es gibt neue Erkenntnisse. Deshalb der Artikel bei euch in Spektrum der Wissenschaft. Und die Erkenntnisse, die haben auch was damit zu tun, dass eben sich die Geschichtsforscher, sage ich mal, ein bisschen Hilfe geholt haben, und zwar bei Evolutionsbiologen, also so eine biologische Sichtweise auf das Ganze mal genommen haben. Der Artikel bei euch, der stammt zum Beispiel von Nathaniel J. Domini, der ist Primatologe und Evolutionsbiologe eben am Dartmouth College in New Hampshire in den USA. Und der hat sich diese Pavian-Geschichte in Ägypten mal ein bisschen genauer angeschaut. Was hat er denn gemacht, oder er und seine Kolleginnen und Kollegen?
Nathaniel Domini, der hat zusammen mit eben seinen Kolleginnen und Kollegen naturwissenschaftlich untersucht, also Pavian-Mumien wie diese EA6736. Und dabei hat die Arbeitsgruppe festgestellt, diese Affen waren außerhalb Ägyptens, im südlichen Teil der Region am Roten Meer ungefähr, dort waren die zur Welt gekommen. Also südlicher Teil der Region am Roten Meer, damit ist gemeint Länder wie, also heutige Länder wie Äthiopien, Eritrea, Djibouti und Somalia, also wir sind am Horn von Afrika. Da kamen diese Tiere her und auch festgestellt, die Paviane sind in Ägypten gestorben und wurden eben dort dann mumifiziert.
Okay, also Antwort ist sozusagen schon mal, die kommen vom Horn von Afrika. Aber wie gelangen die jetzt nach Ägypten? Ja? Also wie kommt es dazu, dass die überhaupt dahin kommen? Woher kommt der Bedarf? Wer bringt die dahin und so weiter?
Auch das weiß man aus Schriftquellen und auch aus bildlichen Darstellungen, dass die Ägypter diese Tiere aus dieser Region eingeführt haben. Und die Ägypter sind damals vom Niltal Richtung Rotes Meer gezogen, in Expeditionen, eine Art Karawanen, durch Wadis in der Wüste. Und wenn sie am Roten Meer an der Küste angekommen sind, sind sie von dort mit Schiffen in diese Region im Horn von Afrika gefahren. Das dürfte jetzt auch kein Sonntagsausflug gewesen sein, also weil die einfache Wegstrecke beträgt circa 1300 Kilometer. Also das war schon eine Herausforderung, dort hinzufahren.
Darf ich mal kurz eine Sache fragen? Wie finden eigentlich dann jetzt Biologen, Primatologen zum Beispiel raus, woher genau diese Paviane kommen? Also die sind ja nun ein paar tausend Jahre einbalsamiert, sage ich mal.
Also es gibt eigentlich nicht nur naturwissenschaftliche Möglichkeiten, das herauszufinden. Also es gibt verschiedene Herangehensweisen, genau naturwissenschaftlich. Man kann das auch philologisch angehen. Das heißt, ich sehe mir die Texte an aus dem alten Ägypten. Ich kann das auch kunsthistorisch und archäologisch machen. Das heißt, ich betrachte alte Bilder und versuche sie zu interpretieren. Aber wie gesagt, Domini und seine Arbeitsgruppe haben das Ganze jetzt naturwissenschaftlich gemacht und darüber Ergebnisse gewonnen. Und zwar mit Hilfe von Isotopenanalysen. Sie haben sich die Isotope des Elements Strontium angesehen. Und dieses Strontium, das kommt jetzt je nach Region und Ort in unterschiedlicher Zusammensetzung im Gestein vor. Das heißt auch, es gelangt dann in den Boden und auch ins Wasser. Jetzt stellen wir uns mal einen Ort vor, dort leben Tiere, ja, die werden dort geboren, die wachsen dort auf und die fressen Pflanzen, die in dieser Region wachsen und sie trinken auch das Wasser in diesem Gebiet. Das heißt, das Strontium gelangt in ihre Nahrungskette und durch diese Aufnahme lagert sich das zum Beispiel einem Tier, das heranwächst, auch in den Zähnen ein. Was jetzt Fachleute wie Nathaniel Dominy machen, sie werten diese Isotopen aus, die in den Zähnen sind. Sie messen den Isotopenwert. Und das Ergebnis gibt ihnen dann Aufschluss darüber, wo eben ein Tier zur Welt gekommen ist. Man kann auch den Strontiumgehalt in anderen Teilen des Körpers untersuchen, zum Beispiel in den Knochen oder in den Haaren. Und das ist wiederum interessant, weil sich dieser Strontiumgehalt im Lauf des Lebens ändern kann. Also der liefert dann zum Beispiel Hinweise bei so einer Mumie, wo sich das Tier am Ende seines Lebens oder kurz vor seinem Tod aufgehalten hat. Was ist da jetzt im Fall dieser Pavian-Mumien rausgekommen, die Dominy untersucht hat? Eben, dass sie aus der Region am Horn von Afrika stammten, dass sie dort zur Welt gekommen sind. Und interessant ist auch, sie kommen dort in dieser Region auch heute noch vor. Und in der Hinsicht ist eben noch was spannend, dass nämlich genau in diesem Gebiet vermuten Ägyptologen und auch Archäologen eigentlich einen recht wichtigen Handelspartner, sage ich jetzt mal, der alten Ägypter, nämlich das sogenannte Königreich Punt. Und Darstellungen zum Beispiel in Gräbern und Tempeln, wir hatten am Anfang drüber gesprochen, die solche Mantelpaviane zeigen, die machen auch deutlich, dass diese Tiere aus diesem Königreich Punt beschafft worden sind.
Der ein oder die andere mag sich vielleicht auch fragen, warum soll diese Pavian-Geschichte jetzt eigentlich so relevant sein? Eben auch deshalb, du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, weil Ägypten halt natürlich damals ein sehr großes, sehr einflussreiches Reich war und man ja auch über Jahrhunderte dann durch diesen Handel und diese, wo kommen die Paviane zum Beispiel her, mit wem wurde Handel getrieben, auch viel über die Zeit und die Region dann lernen kann. Du hast dieses Königreich angesprochen, Punt. Warum ist das jetzt zum Beispiel so bedeutend?
Also aus Punt haben die alten Ägypter sagen recht spezielle Waren oder für sie wichtige Waren bezogen. Und das waren eben exotische Tiere wie die Paviane, aber auch Giraffen, Geparden, Leoparden. Sie führten von dort zum Beispiel auch Gold ein, Elfenbein, Myrrhe oder ganze Weihrauchbäume. Und es ist gesichert, dass dieser Austausch oder dieser Import von Waren, der begann schon zur Zeit des Alten Reichs. Also so ungefähr um 2500 vor Christus. Ab dieser Zeit haben die Könige Ägyptens Fahrten dorthin, also in dieses Reich Punt, in dieses Land beauftragt. Und auch in den Jahrhunderten danach finden sich immer wieder Nachrichten über Expeditionen, die nach Punt durchgeführt worden sind. Warum ist das jetzt so bedeutend oder wichtig? Also es gibt einige Geschichtswissenschaftler, die diesen Seeweg nach Punt als den allerersten großen Abschnitt der Gewürzroute interpretieren. Und Gewürzroute, den Begriff kennt man vielleicht jetzt eher im Zusammenhang mit der Neuzeit, also mit Fahrten von Christoph Kolumbus nach Amerika 1492. Aber es ist so, dass für spezielle Stoffe, für Harze und Öle haben die Ägypter schon lange davor so ein Handelsnetzwerk aufgespannt, das sich zum Beispiel ganz sicher auch bis nach Indien oder Südostasien ausgedehnt hat und bis dahin gereicht hat. Und eben seit dem 3. Jahrtausend vor Christus sind sie auch in dieses Land Punt gefahren. Und um jetzt dorthin zu gelangen, legten die Ägypter eben mit Schiffen von der Westküste des Roten Meers oder vom Golf von Suez ab. Und das Interessante ist, Archäologen haben dort auch Hafenplätze entdeckt und auch Lagerhallen für Schiffe gefunden. Und in denen fanden sich zum Beispiel Überreste von Planken, von Tauen und von Frachtkisten und teils auch von beschrifteten Frachtkisten, also mit Hieroglyphen beschriftet. Und auf solchen Behältern stand dann zum Beispiel, hier drin sind wunderbare Güter aus Punt. Also dadurch weiß man auch, sie sind vom Roten Meer weggefahren. Und grundsätzlich ist es so, man weiß nicht genau, wo dieses Punt gelegen hat. Liest man jetzt eben altägyptische Texte oder sieht sich die Darstellungen an, dann scheint Punt eben in diesem südlichen Bereich des Roten Meers oder südlich davon gelegen zu haben. Und am bekanntesten vielleicht, was so bildliche Darstellungen angeht, sind vermutlich Reliefs am Totentempel von der Königin Hatschepsut. Das hat vielleicht schon mal jemand gehört, den Ort. Das ist in Deir el-Bahri in Theben. Das ist ein Tempel aus dem 15. Jahrhundert vor Christus. Und genau dort ist eben solch eine Expedition nach Punt dargestellt. Und in den Bildern sieht man auch Mantelpaviane, wie sie dort sitzen und herumkraxeln. Also deswegen, um das zusammenzufassen, Ägyptologen vermuten eben, dass das Land auch in der Region am Horn von Afrika gelegen hat, also dieses Punt, also Eritrea, Djibouti, Äthiopien und Somalia. Und das Spannende ist eben jetzt, dass diese Untersuchungen von Nathaniel Dominy auch auf diese Region hindeuten und es ein kleines Stückchen noch mal sicherer machen, dass Punt dort gelegen haben muss.
Verstehe. Man wusste lange nicht so richtig, wo Punt liegt. Und die Paviane kommen aber aus der Ecke. Und man weiß, die haben Handel mit Pavianen getrieben, Ägypten und Punt. Und deshalb kann man das sozusagen jetzt über Bande, sage ich mal, da ein bisschen verorten. Jetzt haben wir die Frage, wo die Paviane herkommen, beantwortet. Die zweite wichtige Frage ist aber, wie kommt es dazu, dass sie A, so verehrt wurden und B, wie kommt es dazu, dass jetzt nur diese eine Art, der Mantelpavian, so verehrt wurde? Und erstaunlicherweise hilft auch bei der Antwort auf diese Frage die Biologie.
Ja, genau. Aber um ehrlich zu sein, Ägyptologinnen und Ägyptologen haben sich das auch schon länger gefragt, warum jetzt gerade der Mantelpavian mit dem Sonnengott Re in Verbindung stand. Also schon 1979 hat die Ägyptologin Elizabeth Thomas eine These vorgelegt und sie meinte, dass die Menschen damals beobachtet haben könnten, wie sich die Paviane morgens der aufgehenden Sonne zugewandt haben, um sich zu wärmen. Und die Ägypter hätten dann dieses Verhalten so gedeutet, dass die Affen eben die Sonne anbeteten, beziehungsweise den Sonnengott willkommen heißen wollten. Nun, Dominy hat sich jetzt gefragt, okay, gehört das wirklich zum Verhaltensrepertoire der Mantelpaviane, dass sie morgens in die Sonne gucken, um sich aufzuwärmen? Und wenn ja, warum tun sie das überhaupt? Und es hat eben noch keiner so richtig überprüft. Und Nathaniel Dominy und sein Team haben sich daher jetzt mal ein bisschen umgesehen. Und zunächst mal bei anderen Tierarten, wo dieses Verhalten belegt ist, nämlich bei den Katas auf Madagaskar. Das ist eine Lemurenart. Und die sonnen sich morgens. Und zwar, um ihren Körper nach einer kalten Nacht wieder auf Temperatur zu bringen und auch, um ihre Verdauung anzuwerfen. Weil Wärme begünstigt auch die Arbeit von Darmbakterien. So, das ist bei dieser Lemurenart so. Wie ist es jetzt bei den Pavianen? Und natürlich ist es dann spannend, wie ist es bei den Mantel- und Anubis-Pavianen? Weil das sind ja die beiden Arten, die auch im alten Ägypten herumgelaufen sind, weil sie dorthin gebracht wurden. Dominy und seine Kollegen haben dann rausgefunden, dass die Darmflora dieser beiden Pavianarten tatsächlich unterschiedlich zusammengesetzt ist und dass das mit ihrer Ernährungsweise zusammenhängt, ist erstmal nicht überraschend. Und zwar ist es so, dass die Mantelpaviane, die brauchen Mikroben, die Blattgewächse zersetzen können. Und diese Mikroben, ja, die brauchen wiederum Wärme. Also hocken sich die Tiere morgens in die Sonne. Und wie Nathaniel Dominy das in unserem Artikel erklärt, trifft es auf die Anubis-Paviane eben nicht zu. Und das könnte jetzt wiederum erklären, warum die Ägypter die eine Pavianart verehrt haben und die andere nicht. Weil sich eben nur die eine Spezies, also der Mantelpavian, in die Sonne gehockt hat und ja, aus der Sicht der Ägypter die Sonne dann auch verehrt hat.
Verstehe, weil die einen sozusagen ihren Bauch morgens in Richtung Sonne gestreckt haben, um die Verdauung anzuregen und sieht dann so aus, wie angebetet haben, hat man diese göttliche Verbindung, sage ich mal, da rein interpretiert, möglicherweise. Das ist zumindest jetzt eine These. Das ist total spannend, Karin. Wer mehr erfahren will über die heiligen Paviane und vor allem auch so ein paar Bilder dazu mal noch sehen will, wie das so aussieht, so eine Pavian-Mumie und auch so Darstellungen von Pavianen, der schaut ins neue Spektrum-Magazin. Das gibt's im Zeitschriftenhandel und online auf spektrum.de zu kaufen. Und ja, Karin, dir sage ich vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast ins alte Ägypten.
Sehr gerne. Tschüss.
Und auch euch vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr das auch nächste Folge wieder macht, also wieder zuhört. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.